Ja, ich möchte Gott auch von ganzem Herzen danken, dass er uns diese Tage schenkt. Und ich sagte die Tage zu den Brüdern, so richtig nachempfinden konnte ich das irgendwie bisher nicht, wenn zum Beispiel Robert die letzten Jahre mal gesagt hat, Mensch, das ist irgendwie etwas so Besonderes, weil wir es nicht so hatten, dass wir mit den Jugendlichen zusammenkommen konnten, so unter Gottes Wort. Und ich habe das irgendwie dieses Jahr so persönlich einfach verspürt. Und es ist echt eine Freude, es ist wirklich ein großes Geschenk, das wir haben und das auch ihr habt, dass ihr Zeiten erleben dürft, wo ihr unter Gottes Wort seid. Und es zeigt auf der anderen Seite mir und auch uns, dass wir eine große Verantwortung haben. Und wir sind auch euch dankbar, dass ihr für uns mitbetet, dass ihr ja, einfach euch an diesem Dienst beteiligt. Und das ist wirklich eine Gnade. Ich möchte heute über das Thema mit euch sprechen, die Nachfolge. Wir haben so das Thema benannt und das ist interessant, wie Gott alles führt. Es war nämlich so, dass ich, als wir uns in einer der Telefonkonferenzen ausgetauscht haben über mögliche Themen, dann habe ich ein paar Sätze formuliert und so ein Thema vorgeschlagen. Und ich glaube, Robert hat bei der Konferenz mitgeschrieben, hat es einfach Nachfolge genannt, obwohl ich was ganz anderes gemeint hatte. Also zumindest mit einer ganz bestimmten Zielrichtung. Als ich mich dann in der Vorbereitung befand für diese Tage und dafür gebetet habe, dann habe ich natürlich die Bibel genommen, habe die Konkordanz genommen, habe geguckt, wo spricht die Bibel über Nachfolge, was sagt sie über Nachfolge. Und ich bin Gott einfach dankbar, dass Gott das einfach anders geführt hat. Und ich möchte einfach mit Gottes Hilfe vielleicht ein paar Gedanken dazu sagen, was mir zu diesem Thema wichtig geworden ist. Die Frage zuerst mal an euch, warum ist Nachfolge wichtig? Also ich frage nicht, ist Nachfolge wichtig, weil dann kann man nur Ja oder Nein sagen und ich denke, da ist sie wichtig, aber warum ist sie wichtig? Denk bitte noch mal ganz gut nach. Warum ist Nachfolge wichtig? Edmund sagte, ohne Nachfolge würden wir das tun, was wir wollen. Das sind alles richtige Antworten. Was mir da groß geworden ist, Alex, ja. Okay. Ja. Also Alex hat gesagt, wir müssen ja Täter des Wortes sein. Und der erste Punkt ist, warum Nachfolge wichtig ist, weil es nicht nur ein Wunsch von Jesus ist, sondern ein Gebot und eine Bedingung. Wir haben das Lied gesungen, da haben wir gesungen, ich folge Jesu gern, und die letzte Zeile vom Refrain, denn er führt mich zur seligen Schar. Und vielleicht, ich möchte heute ja ein bisschen auch in einem Bild sprechen. Ich denke, die meisten von euch werden mir, oder ich hoffe, alle werden mir folgen können. Stell dich vor, ich würde fragen, warum muss eine Frau zu ihrem Mann ziehen, wenn sie heiratet? Das ist so eine komische Frage. Wir kennen das Bild von der Braut und von der Gemeinde, von der Braut als Gemeinde und von Jesus als dem Bräutigam. Die Frage ist aber, was verbinden wir mit Nachfolge? Ich möchte da nochmal ein paar Punkte sammeln von euch, bevor wir weitermachen. Was verbindest du mit Nachfolge?
Ja. Vertraut. Vertraut, ja. Freude.
Jawohl, haben wir schon Ausdauer, also anderes Wort, aber es ist richtig.
Leben.
Ja.
Ein Gedanke, der mir wichtig wurde, das möchte ich noch kurz dazwischen schieben, weil ich es auch hier sehr passend finde. Wir haben vorgestern über die Männer Gottes gesprochen. Und das waren irgendwie so einzelne Personen aus der Bibel. Vor allem natürlich hauptsächlich aus dem Alten Testament. Und es gibt eine ganz wunderbare Verheißung, die euch wahrscheinlich allen bekannt ist, wo Gott schon im Alten Testament mit dem Blick ins Neue, in die neutestamentliche Zeit etwas Wunderbares gesagt hat. Und sie spiegelt das wunderbar wider. Das steht in Joel 3, Vers 1 und 2. Joel 1, 3, Vers 1 und 2, da steht, und nach diesen Tagen will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, und eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und ich will zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und dann noch ein Wort, das steht in Jeremia 31, Vers 31 bis 34, das haben wir auch, glaube ich, am Sonntag gehört, Jeremia 31, Vers 31 bis 34, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, da ich sie aus Ägyptenland führte. Welchen Bund sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel machen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Und wird keiner den anderen und wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Warum lese ich diese zwei Stellen vor, wenn es um Nachfolge geht? Ich glaube, dass diese beiden Stellen sehr viel darüber aussagen, wie Nachfolge aussieht. Nachfolge ist nicht ein Zwang, ist nicht eine Knechtschaft, wie wir es gerade gelesen haben. Gott musste das Volk Israel wirklich zu etwas zwingen. Es heißt an einer Stelle, dass Gott sagte über das Volk Israel, ich strecke meine Hände aus zu einem Volk, zu einem halsstarrigen Volk, das immer den Irrweg will. Und deswegen hat Gott sich gewünscht, hat gesagt, er wird's tun, er wird uns ein neues Herz geben, er wird uns seinen Geist geben. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um Nachfolge biblisch zu leben. Denn, was ich mir auch notiert hat, nochmal zur zweiten Frage, was verbindest du mit Nachfolge? Wir werden es gleich im Wort Gottes sehen, es hängt sehr viel mit Tod zusammen und mit Selbstverleugnung. Und das klingt nicht attraktiv, auf den ersten Blick. Wir werden es uns gleich anschauen. Und bevor wir uns über die Nachfolge unterhalten, möchte ich noch die Frage zuerst stellen und das mit euch anschauen. Wenn wir sagen, wir folgen jemand nach, zum Beispiel ganz praktisch, ich hörte in der Predigt ein Beispiel, wie ein Vater aufgestanden ist, ich glaube morgens zum Schneeschippen oder irgendwie musste er durch den Schnee laufen. Und er hat aber seinen kleinen, ich glaube 4- oder 5-jährigen Sohn auch geweckt und hat ihn mitgenommen. Und es ging wirklich durch den Tiefschnee und dann hat dieser kleine Junge versucht, in den Fußstapfen des Vaters zu laufen. Und das heißt, er ist ihm gefolgt. Und wenn wir über Jesus nachfolgen sprechen, Nachfolge ist ja nicht irgendwie so ein Begriff, so ein abstrakter Begriff, sondern die Bibel spricht ganz klar, Jesus spricht klar darüber, dass wir ihm folgen. Dann müssen wir uns doch die Frage stellen, was für einen Weg ist Jesus gegangen? Und dann möchte ich drei Punkte nennen, die mir aufgefallen sind und die wichtig sind. Jesus hat zuerst mal in einem Satz hat den Auftrag des Vaters erfüllt. Jesus hat den Auftrag des Vaters erfüllt. Wie hat er das gemacht? Indem er das einfach gewollt hat. Er hat diesen Auftrag angenommen. Wir lesen in Johannes 10, schlagt das einfach bitte mit mir auf, wenn ihr wollt. Johannes 10, Vers 17 und 18. Da steht, Jesus sagt hier, darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme. Und dann sagt Jesus, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Das heißt, Jesus ist auf diese Welt gekommen und er hätte wieder gehen können, ohne gekreuzigt zu werden. Hier sagt er es, ich habe das sogar als Gebot, sagt Jesus, empfangen. Das heißt, er hat es wirklich gewollt. Jesus wollte den Weg gehen, den er gegangen ist. Es war kein leichter Weg, wie ihr alle wisst, aber er wollte diesen Weg gehen. Und er wollte nicht nur, er hat es auch getan. Ihr kennt das Gleichnis, wo zwei Leute in den Weinberg geschickt werden, zwei Arbeiter. Der eine sagt, ja, ich gehe, das heißt, er will und geht nicht. Und der andere sagt, ich gehe nicht und dann später bereut es ihn und er geht. Also wir sehen in diesem, der erste von den beiden, er wollte zwar, aber er hat nichts bewirkt. Es ist einfach nur bei einem bloßen Willen geblieben. Wir sehen bei Jesus, er hat gewollt und er hat getan. Hier zu dem Punkt getan und was getan? Den Willen des Vaters. Da gibt es mehrere Bibelstellen. Wir lesen zum Beispiel Johannes 4, 34. Da steht Johannes 4, 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Also Jesus hat, wir es auch später gleich sehen werden, nicht nur etwas getan, nur einen Teil des den Willen des Vaters getan, sondern er sagt, ich bin gekommen und der letzte Teilsatz und vollende sein Werk. Das heißt, das hat den Weg von Jesus gekennzeichnet. Oder wir können gerade hier bleiben, Johannes 5, Vers 15, da sagt Jesus, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Das, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Oder Vers 30 im gleichen Kapitel, Jesus sagt, ich kann nichts von mir selber tun, wie ich höre, so richtig und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und dann noch eine Stelle in Johannes 6, 38. Johannes 6, 38. Da steht, da sagt Jesus, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Also, Gott der Vater hat Jesus seinen Plan wissen lassen und seinen Willen wissen lassen. Und trotzdem hat er ihm die Freiheit gegeben, diesen zu tun. Und wir sehen, Jesus sagt, er wollte es. Niemand nimmt das Leben von mir, ich gebe es von mir. Und an diesen Stellen sehen wir, er hat auch wirklich den Willen des Vaters getan. Er war ja Mensch, er war sündlos, aber er war Mensch. Er war täglich in der Abhängigkeit von Gott. Und es ist ein Geheimnis, warum er das machen konnte, diesen Auftrag erfüllen konnte, weil er einfach viel mehr in der Gemeinschaft mit Gott war. Das war der Weg Jesu. Und er hat es nicht nur gesagt in Johannes 4,34, dass ich das vollende das Werk des Vaters, sondern er hat es auch tatsächlich gemacht. Und zwar in Johannes 19, Vers 30, mit Sicherheit für euch alle ein bekanntes Wort, das steht, oder sagt Jesus, kurz vor seinem Tod, im Prinzip waren es seine letzten Worte. Er hat gesagt, es ist vollbracht, und es heißt hier, und neigte das Haupt und verschied. Das heißt, Jesus hatte den Willen des Vaters erkannt. Und drei Punkte waren wichtig. Er hat ihn gewollt, er hat ihn getan, nicht nur ein Teil davon, er hat es wirklich vollendet. Und diesen Weg ist Jesus gegangen und ihr habt es mir so notiert, und Jesus möchte, dass wir auch diesen Weg gehen. Und ich habe mich gefragt, wie ist denn das praktisch? Das ist ja, Theorie ist schön und gut, ne? Wenn man irgendwas zum Beispiel in der Schule, in der Ausbildung, im Studium lernt und dann steht man vor einem praktischen Problem, vielleicht ein Ingenieur, und dann muss er wirklich anfangen, irgendwelche Probleme zu lösen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber und doch ist die Theorie sozusagen wichtig. Und so, das, was wir hier bei Jesus sehen, natürlich ist das nicht Theorie. Das kann für uns Theorie sein, solange wir das nicht leben. Aber Jesus hat uns ein wunderbares Vorbild hinterlassen und er möchte, dass wir wirklich ihm nachfolgen. Und die Frage ist jetzt, wie? Wie sieht meine Nachfolge aus? Wie ist Gott gewollte, von Jesus geplante und gesagte Nachfolge? Und wir können uns wieder an das Wort wenden, weil Jesus nicht nur gesagt hat, folgt mir nach, sondern er hat auch klar gesagt, was die Voraussetzungen sind. Und ich möchte mit euch zusammen diese Voraussetzungen mal durchgehen. Das steht in Matthäus 16, Vers 4 und 25. Wir lesen Matthäus 16, Vers 4 und 25. Da sprach, auch vielleicht kann es jemand von euch lesen. Matthäus 16, Vers 24 und 25.
Das sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn mich jemand nachfolgt, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meines will, der wird es finden.
Dankeschön. Also wir sehen, Jesus nennt hier im Prinzip vier Dinge, die wichtig sind. Das ist einmal wieder das Wollen, das ist zweitens das sich selbst verleugnen, das ist das Kreuz auf sich nehmen und dann es tatsächlich tun, nämlich nachfolgen. Das sagt hier Jesus, will mir jemand nachfolgen, der erste Punkt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Was bedeuten diese Punkte für uns? Wir haben in den Tagen schon am Sonntag das Gleichnis vom Seemann gehört. Wir können das Wort hören, wir nehmen es auf mit Freude, dann kommt irgendeine Sorge oder Anfechtung oder irgendeine Augenlust oder irgendetwas anderes, weltliches Vergnügen, und dann ist unser ganzes Wollen dahin. Und ich hatte das letztes Jahr am letzten Tag, glaube ich, auch gelesen, zum Beispiel Lukas 9, da gibt es auch Menschen, die Jesus nachfolgen wollten. Ich lese nur ein Beispiel davon in Lukas 9, die letzten zwei Verse. Da steht, wenn jemand von euch hat, könnt ihr es gerne vorlesen, Vers 61 und 62.
Niemand, der an meinem Leben ist, will, dass ich es auch nicht mehr sein.
So, er hatte einen Willen, dieser Mann. Hier wird nicht erwähnt, wie er heißt, woher er kam und sonstiges. Wir wissen von ihm nichts. Warum? Weil er nie, wenn er nicht später zu Jesus zumindest gekommen ist, ein Nachfolger geworden ist, obwohl er einen Willen hatte. Also wir sehen, es gibt Wollen und Wollen. Was heißt das? Es gibt ein halbherziges Wollen und es gibt ein ganzes Wollen. Wir haben am Sonntag das Wort gehört, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Und Gott meint das so, wenn er sagt, weil davor steht ja, Gott hat dieses Gedanken des Friedens über uns. Aber Gott sieht jetzt in mein Herz und er sieht in dein Herz und er sieht, ob du wirklich Jesus nachfolgen willst. Ob dir das irgendwas bedeutet oder ob dir doch vielleicht einfach hier das gute Essen oder die gute Laune oder einfach das Zusammensein mit den Jugendlichen oder weil du nicht alleine sein willst, ob das der Grund ist, warum da bist. Das sind keine falschen oder schlechten Beweggründe, aber nicht die eigentlich und nicht der eine wichtige, nämlich weil ich Jesus nachfolgen will. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr euch da einfach prüft, will ich Jesus nachfolgen? Vielleicht ein Beispiel, das ist wie wenn ich damals meine Frau gefragt hätte, willst du mich heiraten? Und sie sagt, ja, und zwei Tage später sagt sie, no, ich weiß nicht, überleg's mir nochmal. Ja, wir schmunzeln drüber. Wie oft machen wir das? Entweder oder. Elia ist damals aufgetreten und gesagt, entscheidet euch. Wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Gott der Herr ist, dann folgt ihm nach. Wenn Baal euer Gott ist, dann folgt ihm nach. Also dieses Wollen ist nicht einfach so aus der Laune heraus, aus den Gefühlen heraus. Wir kennen auch dieses Gleichnis, wo Jesus sagt, wir sollen die Kosten erwägen. Wie einer, der einen Turm bauen will oder in den Krieg zieht, der erwägt die Kosten. Und du bist diese Tage auch hier, um zu erwägen. Bist du bereit, den Preis zu zahlen, den Jesus verlangt? Willst du wirklich? Überprüfe einfach dein Wollen, ob es aufrichtig ist. Und auch hier, wenn du merkst, es ist nicht ganz, dann darfst du zum Herrn kommen. Sag, Herr, ich will. So wie dieser eine Mann, der geglaubt hat und doch nicht ganz geglaubt hat, und hat dir gesagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So kennen wir auch den Vers, wo es heißt in Philipper 2, dass Gott ist, der beides wirkt, das Wollen und Vollbringen. Das heißt, wenn ich merke, mein Wille ist schwach und ich bin zum Beispiel ein Mensch, der einen sehr schwachen Willen hat, aber ich gehe damit zu Gott und sage, ja, Herr, ich will. Ich nehme dein Wort ernst und ich will dir echt nachfolgen. Es ist ganz wichtig, dass wir für uns persönlich entscheiden, ich will. Weil Jesus das als erste Voraussetzung nennt. Will mir jemand nachfolgen? Was kommt danach? Der verleugne sich selbst. Ich habe so nachgedacht, habe gedacht, wie kann man das bildhaft darstellen? Sich selbst verleugnen. Wie soll ich mir einen anderen Namen geben oder was soll ich machen? Soll ich jetzt meinen Beruf aufgeben oder ich soll mich selbst verleugnen? Da kam mir auch ein Bild. Ich habe an meine Frau gedacht. Als wir geheiratet haben, hat sie ein Stück weit oder nicht ein Stück weit, sie hat im Prinzip sich selbst verleugnet. Sie hieß Stieben, jetzt heißt sie Schiele. Sie hat in Pforzheim gewohnt, jetzt wohnt sie in Gaienhofen. Sie hat einen Job gehabt, den hat sie jetzt aufgegeben. Sie hat Zeit für sich und die Familie gehabt, jetzt hat sie relativ wenig Zeit für ihre Familie. Sie hat ihre Familie aufgegeben. Selbstverleugnung hat mit Aufgabe zu tun. Sie hat zum Beispiel, meine Frau reist gern, sie hatte Zeit, weil sie auch lang Single war, einige Reisen zu unternehmen. Wir waren in Flitterwochen, aber danach haben wir, glaube ich, bisher zumindest keine großen Reisen gemacht. Das heißt nicht, dass es für einmal aufgehört hat. Aber sie kann und sie wird es, ich bin mir sicher, nicht tun, auch wenn mal unser kleiner Sohn nicht mehr gestillt werden muss. Sie wird nicht kommen und sagen, hier, ich gehe mal 2 Wochen auf Reise, guck mal, wie du klarkommst. Das wird sie nicht tun. Das ist Selbstverleugnung, das ist Selbstaufgabe. Ich lebe nicht mehr für mich. Ich lebe für einen anderen. Ich gehe nicht meinen Interessen nach, sondern ich frage, was sind deine Interessen? Kleine Beispiele. Meine Frau geht nicht jeden Tag hin und kocht irgendwas. Sie fragt mich fast immer, was möchtest du essen? Obwohl sie auch ein Mensch ist, die manches lieber ist und anderes weniger. Und so kann man viele Beispiele nennen. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, Ganz wichtig, wollen, nicht müssen. Wir haben diesen Vers in Jeremia gelesen, die Zeit ist vorbei, wo Gott jemand zwingen muss, weil er ein erwähltes Volk hat. Er sagt, will mir jemand nachfolgen. Aber die Bedingung, der verleugne sich selbst. Und unsere Ehe wäre bei weitem nicht so schön, wenn meine Frau so geblieben wäre, einfach an diesen rein, an diesen natürlichen Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, wie sie bisher war. Dann hätte ich vielleicht mit einem 2 Monate alten Kind klarkommen müssen und hätte da meine Probleme. Das geht mir gar nicht in den Kopf. Aber wie ist unsere Nachfolge? Wir gehen 2 Schritte oder mehr und dann tun wir wieder unseren Willen. Und junge Leute, ich sage das nicht nur euch, ich sage das mir. Wir haben vorher mit den Brüdern gebetet und dann war mir ein Gebet wichtig und ich habe das einfach auch in meinem Gebet dann einfach zum Ausdruck gebracht. Das Wort sei Täter und nicht Hörer allein, das ist für mich, aber das ist für uns alle und ich möchte es euch teilen. Der verleugne sich selbst. Und wenn ich wieder dieses Bild der Ehe nehme, ihr könnt meine Frau fragen, ob sie mit dieser Selbstverleugnung, die ich jetzt nur sehr wenig und sehr wenig, nur einen ganz kleinen Bruchteil davon gezeigt habe, fragt sie, ob sie damit unglücklich ist. Ich habe ihr schon öfters oder ein paar Mal gesagt, willst du nicht wieder nach Pforzheim zurück? Natürlich, vielleicht ein bisschen im Scherz. Und es kam immer ein Nein. Aber ich weiß, ihre Antwort war nicht in einem Scherz, sondern ernst gemeint. Ich habe ihr manchmal schon gesagt, ja, du kannst alleine hochfahren, ich habe zum Beispiel gearbeitet, ich glaube, es jetzt 1 oder 2 Mal gemacht, aber sie ist am liebsten bei mir. Das sagt sie mir immer wieder und das ist so schön. Obwohl sie viel aufgegeben hat, sie hatte eine sehr gute Arbeitsstelle, war da angesehen, war im Prinzip der Liebling der Ärzte, die dort gearbeitet hat. Sie ist Krankenschwester, aber sie hat es aufgegeben und es ist ihr nicht schwer gefallen. Das hat sie mir auch wiederholt gesagt. Und sie vermisst es auch nicht. Wir haben vor ein paar Wochen, haben wir einen Besuch in Pforzheim gemacht und wir haben das Krankenhaus besucht. Sie hat Kollegen wieder getroffen und ich habe gefragt, ob sie wieder dahin will. Und es kam sofort ein Nein, überhaupt ohne zu zögern. Und die Frage ist wieder zu uns, wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir dann wirklich, wenn wir vor einem Scheideweg stehen, müssen wir lang abwägen oder sind wir so mit Jesus verbunden? Ist die Liebe in unserem Herzen so tief, so echt, dass wir einfach sagen, nein, ich gehe nicht zurück, ihr kennt dieses Lied, ich gehe nicht zurück zu den Lüsten der Welt. Oder sind wir mal da, mal da? Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, das anschaulich zu machen, um zu zeigen, die Bedeutung der Nachfolge, die Tiefe der Nachfolge, aber auch die schönen Seiten der Nachfolge. Oder noch ein Bild für die Selbstverleugnung. Und das hat zu mir selber auch gesprochen und spricht zu mir selber. Wie schrecklich wäre es, wenn meine Frau mich geheiratet hätte und sie hätte einfach nur den Namen geändert, aber sonst nichts in ihrem Leben. Wir hätten standesamtlich geheiratet, vielleicht auch in der Gemeinde, und sie hätte sonst nichts geändert. Wäre nicht zu mir gezogen, hätte immer noch die gleichen Interessen, würde sie immer noch gleich verfolgen. Das wäre die Hölle auf Erden. Das geht im Prinzip einfach nicht. Das ist nicht möglich. Aber wieder die Frage an euch und an uns. Ist eine Bekehrung nur ein Namenswechsel? Oder ist es eine tiefgreifende Veränderung in deinem Leben, in deinem Herzen? Das ist wichtig, dass wir uns das fragen, dass du dich das fragst. Ich möchte auf keinen Fall, dass du anfängst zu zweifeln an deinem Heil, aber prüfe dich einfach, hat sich mein Leben verändert? Es steht zum Beispiel in 1. Johannes 3, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Oder in Römer 6 heißt es, wie sollen wir weiter der Sünde dienen, der wir abgestorben sind? Man kann nicht mehr der gleiche Mensch sein. Und nochmal die Frage an dich, ist es für dich nur ein Namenswechsel? Aber das Leben bleibt gleich. Man sieht, das ist zum Scheitern verurteilt, im Natürlichen genauso im Geistlichen. Ich möchte dich einfach ermutigen. Ich denke gerade an die Worte Elias, der glaubt zu Ahab mal gesagt hat, der Gott, vor dem ich stehe, Oder zu Abraham hat Gott mal gesagt, wandle vor mir und sei fromm. Frag dich einfach, was bedeutet es dir, Jesus nachzufolgen? Wir kennen die Geschichte in Johannes 8, als Jesus zu Jesus diese Frau gebracht wurde, diese Hure, frisch ertappt. Was sagt Jesus zu ihr? Ich verdamme dich auch nicht, aber das war nicht alles. Er hat gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Oder zu dem Mann, ich glaube, das war der Mann, der 38 Jahre krank war, als Jesus ihn gesund gemacht hat, hat zu ihm auch gesagt, du bist gesund geworden, sieh zu, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Ist für dich Bekehrung nur ein Namenswechsel? Oder hat sich dein Leben verändert? Prüf das einfach vor dem Herrn. Jesus spricht von Nachfolge und sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Und das ist eine Tat. Ich habe ein paar Beispiele einfach aus meinem Leben, aus unserem Leben euch gezeigt. Das waren alles Taten, das waren nicht nur Wünsche, das waren nicht nur so Scheinvorstellungen oder Träume, das waren alles ganz reale Taten. Eine Kündigung zu schreiben oder einen Aufhebungsvertrag anzufordern, eine Wohnung zu kündigen und so weiter. Das sind Taten. Und so ist Selbstverleugnung eine Tat. Und auch einerseits eine einmalige Tat, aber eine Tat, die sich immer wieder bestätigt. Durch Folgetaten. Das ist Selbstverleugnen. Nur ein kleines Bild dafür. Und dann sagt Jesus, und nehme sein Kreuz auf sich. Ich muss sagen, ich bin Gott sehr dankbar, weil dieses Thema mir selber zum Segen geworden ist und ich merke, wie viel ich selber da noch lernen muss und erkennen muss, wie tief Gottes Wort ist. Wie viel es mir mit diesem Vers und wie viel Jesus mit Nachfolge meint. Der nehme sein Kreuz auf sich. Ich habe mal gehört, es soll es anscheinend geben, dass Menschen, wahrscheinlich ist es irgendeine Sekte, ein Kreuz jeden Tag mit sich tragen. Die machen ja das, was hier steht. Nehmen das Kreuz, scheinbar, nehmen das Kreuz auf sich. Oder manche tragen ja als Schmuck ein Kreuz und denken, dass sie damit Christen sind. Könnt sagen, mir ist es noch nicht passiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere gesagt hat, ja, ich bin Christ, guck mal, ich habe ein Kreuz. Und wenn es ein ganz frommer wäre, in Anführungsstriche, würde er vielleicht sogar noch sagen, steht doch drin, nehme dein Kreuz auf. Hier, guck, ich habe hier mein Kreuz. Was meint Jesus damit? Und wieder, wir haben am Anfang über den Weg Jesu gesprochen. Was hat Jesus mit seinem Kreuz gemacht? Wir schlagen auf Johannes Kapitel 19, Vers 16 bis 18. Johannes 19, Vers 16 bis 18, da steht, davor wird über Pilatus geschrieben, wie Jesus vor Pilatus steht, und dann heißt Vers 16, da überantwortet er ihnen, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn hin. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf Hebräisch Golgatha. Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber mitten inne. Interessant, wenn man die anderen drei Evangelien nimmt, dann steht dort, dass dieser Simon von Kyrene gezwungen wurde, das Kreuz von Jesus zu tragen. Und könnte man auch fragen, ja, widerspricht sich die Bibel oder was ist da richtig? Und das ist einfach, was hier steht, das beschreibt, was einfach davor war. Jesus wurde davor ausgepeitscht und ich kann mir vorstellen, dass Jesus einfach zusammengebrochen ist unter der Last dieses Kreuzes. Und er hat es aber davor selber getragen. Und weil er nicht mehr konnte, und ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen Fantasie, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Soldaten, die ja nachher auch die Nägel ihm in die Hände und Füße geschlagen haben, die wollten einfach ihre Arbeit tun. Ja. Heute würde man vielleicht sagen, die wollten keine Überstunden machen, die wollten ihre Sache erledigen. Und als sie gesehen haben, Jesus kann nicht mehr, dann haben sie halt einen gepackt und sagen, komm, nimm das Kreuz und lauf, trag's auf Golgatha hoch. Aber Jesus hat, und jetzt zum Gedanken zurück, Jesus hat das Kreuz genommen um in den Tod zu gehen. Und er sagt zu uns, das als Bedingung, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wir schlagen noch eine Stelle auf, die mir in dem Zusammenhang sehr wichtig wurde. Aber vielleicht davor noch ein Beispiel. Ein Freund sagte mal zu mir, das ist einfach, sei mal eine Aussage, die jetzt vielleicht auch nicht von allen Seiten so anwendbar ist. Aber er hat zu mir mal gesagt, eine Frau stirbt im Leben dreimal, bevor sie stirbt. Er sagt, einmal, wenn sie sich bekehrt, das zweite Mal, wenn sie heiratet und das dritte Mal, wenn sie Kinder kriegt. Weil eine Frau jedes Mal ihr ein Stück bei der Bekehrung ihr altes Leben aufgibt, wenn sie heiratet, ihr eigenes Leben aufgibt. Und wenn sie Kinder bekommt, dann nochmal ein Stück mehr ein Leben nicht mehr für sich lebt. Ganz einfaches Beispiel. Als wir geheiratet haben, bin ich morgens zur Arbeit. Meine Frau, nachdem wir gefrühstückt haben, zusammen gebetet haben, konnte sich wieder hinlegen und schlafen. Seit wir unseren Sohn haben, geht das nicht einfach so. Wieder eine Selbstaufgabe, wieder ein Schritt sozusagen in den Tod. Aber jetzt zu dem Text, der noch viel mehr zu sagen hat. Johannes 12, Vers 24 und 25. Hier heißt es, Jesus sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Und Vers 26, und wer mir dienen will, der folge mir nach. Dieser Vers 25 steht in den anderen Evangelien, wir haben es ja gerade in Matthäus 16 gelesen, eben auch unmittelbar danach, in ähnlichen Worten ausgedrückt, nach diesem Vers, den wir jetzt betrachten von der Nachfolge. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Und ich habe so einfach gedacht, so als Untertitel einfach für die Nachfolge, das ist auch, oder ein möglicher Untertitel ist einfach das Geheimnis des Sterbens. Und das ist so interessant und so schön, dass Gott uns auch durch die Natur, durch viele Beispiele einfach lehrt, dass der Tod ganz, ganz wesentlich ist. Und dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Guck mal, die Natur, das ist auch wieder etwas, was viele Menschen, die die Ewigkeit leugnen, strafen wird und die Augen öffnen wird eins am jüngsten Tag, weil wir im Prinzip jedes Jahr neu sehen, dass der Tod, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Nämlich anhand der Natur. Was passiert zum Beispiel mit einem Samenkorn, das in die Erde fällt? Nehmen wir zum Beispiel eine Kartoffel oder ein Weizenkorn, wie es hier steht. Am Ende vom Jahr oder im Herbst zur Zeit der Ernte sieht man von diesem Korn nichts. Das ist gestorben, das ist ja, natürlich nicht in nichts aufgelöst, aber das ist bedeutungslos. Ich habe das euch einfach mitgebracht und habe das einfach, weil es mich auch selber interessiert hat. Ich habe hier Weizen, ich habe Benita vertraut, sie kennt sich da ein bisschen besser aus als ich. Das war mal ein Korn und weil es in die Erde gefallen ist und erstorben ist, hat es Leben gebracht und es wurden, ich glaube, 46 Körner habe ich gezählt. Oder wenn ich nur 5 solche Halme nehme, angenommen, die haben im Schnitt alle so 40, 50 Weizenkörner, dann sind es schon 200, 250 Samenkörner. Was passiert, wenn dieses eine Samenkorn nicht stirbt? Da steht's. Es bleibt allein. Es gibt keine Vermehrung. Die Hungrigen werden nicht gespeist. Seht ihr, was für ein Bild das ist? Für mich und für euch? Wenn ich nicht bereit bin zu sterben, dann bleibe ich allein. und es gibt keine Frucht. Und aus der Frucht vom Weizen wird Brot gemacht. Wieder hier die geistliche Sprache. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, die Menschen verhungern, weil wir nicht bereit sind zu sterben. Stellt euch vor, alle Landwirte in Deutschland würden hingehen und sich einen Vorrat sammeln, vielleicht ausrechnen, alter Bauer, und angenommen, es wären mehrere, und es ist ja wirklich so, dass immer weniger junge Menschen bereit sind, in die Landwirtschaft zu gehen, die würden hingehen und sagen, ich sammle mir so einen Vorrat an, dass ich vielleicht noch 5 Jahre in Deutschland lebe und dann wandere ich einfach aus oder dann sterbe ich wahrscheinlich. Und würden nicht mehr anpflanzen, würden nicht mehr dafür sorgen, dass diese Samenkörner, diese Weizenkörner in die Erde fallen. Da würden ganze Nationen wegsterben. Aber seht ihr, genau das passiert, wenn und weil wir nicht bereit sind zu sterben. Und das Wunderbare ist, weil dieses Weizenkorn in die Erde fällt, werden Menschen gesättigt. Tausende, Millionen, Millionen von Menschen werden Tag für Tag satt. Weil Weizenkörner, natürlich auch andere Getreidesorte, in die Erde fallen und sterben. Und es entsteht Frucht. Wenn das nicht passiert, bleibt es allein. Und das ist ein Bild. Ich möchte euch noch ein Bild zeigen und zeigen, dass damit auch mehr als einfach nur eine Umkehr zu Gott gemeint ist. Als Johannes der Täufer Jesus angekündigt hat, ich möchte es der Vollständigkeit halber auch genau lesen, wortwörtlich, in Matthäus 3, da steht in Vers 12, ich lese 11 und 12, nein, ich lese 10 bis 12, das ist noch besser, um den Zusammenhang zu zeigen. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich auch nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann sagt Jesus, und er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er mit ewigem Feuer verbrennen. Das heißt, ich habe hier die Spreu. Die wollen wir nicht sein. Wir wollen Weizen sein. Das ist der erste Schritt, dass Gott uns zu einem Leben erweckt. Dieses jedes kleine Weizenkorn hat ja Leben in sich. Und genauso jeder, der zu Gott aufrichtig umkehrt, erlebt, dass die Mauer der Sünde zwischen ihm und Gott weg ist. Und er hat Leben. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber was passiert mit diesem Leben? Das ist eine Frage, die ich uns heute zusammen stelle. Was passiert mit dem Leben, das Jesus dir geschenkt hat? Bleibt das allein? Oder wird es sterben? Das heißt, wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, dann gehen wir in den Tod. In den Tod für unser eigenes Leben. Und was wichtig ist, ich möchte das ganz, ganz bewusst nochmal betonen. Jesus fängt an mit einem Wort, will. Willst du? Weil das ist eine freiwillige Sache. Das ist nicht eine Sache, die zu der uns Gott zwingt. Genauso wie in der Regel immer in einer harmonischen, glücklichen Ehe fängt das so an, dass das freiwillig geschieht. Es mag Ausnahmen geben, aber es sind dann wirklich Ausnahmen. Aber wenn Menschen, es gibt ja Völker und Nationen, wo Frauen gezwungen werden, jemanden zu heiraten, die sind dann sehr oft ihr Leben lang unglücklich. Aber wenn eine Frau heiratet, natürlich, weil sie Gottes Willen tut, weil Jesus hat auch den Willen des Vaters getan und weil sie es aus Liebe tut. Das ist ganz wichtig. Wisst ihr, es ist eine große Gefahr und das ist nicht nur eine Gefahr, das ist wirklich eine Not, dass wir, ohne es zu merken, so ein bisschen Theologen werden. Theologen in einem nicht guten Sinn. Dass wir so checklistenmäßig denken. Ja, ich muss mich bekehren, ich muss Heiligung suchen, ja, ich muss dieses, ich muss jenes. Wir haben gelesen, die Zeit, wo Gott uns zu etwas zwingt, ist vorbei. Und nur der Dienst ist echt, der auf freiwilliger Basis geschieht. Nur die Liebe ist echt, die nicht erzwungen ist. Und deswegen stellt Gott heute jeden Einzelnen von euch und von uns vor die Wahl. Sterben, zu sterben, das wollen wir nicht. Das will unser eigenes Ich nicht. Unser Ego will nicht sterben. Unser alter Mensch will nicht sterben. Wir haben Träume, wir haben Pläne, wir haben Ziele. Wir möchten viel erreichen. Wir sagen das vielleicht nicht immer. Und das heißt nicht, dass jeder Wunsch verkehrt ist. Das ist mir auch ganz wichtig, das nicht abstrakt darzustellen. Weil wenn man das denkt, ja, wenn man Jesus nachfolgt, dann darf man nichts mehr, dann darf man dieses nicht, dann darf man keinen Sport machen, dann darf man sich nicht mal ausruhen, dann kann man mit den Mädels nicht mal einen Ausflug machen, dann kann man dieses und jenes nicht, ja, dann kann man gleich die Sachen packen und ins Kloster gehen. Das ist nicht das Leben, zu dem Jesus uns ruft. Wir sollen, ein Mann Gottes hat mir gesagt, ich glaube, so ein Evangelist hat gesagt, die Christen sollten die natürlichsten Menschen sein. Und das ist so. Paul hat es gestern erwähnt, nur ein Punkt zu staunen. Wir sollten uns freuen über Dinge. Wir dürfen uns freuen an dem guten Essen. Wir müssen, wenn wir ein schönes Auto anschauen, nicht weggucken und sagen, oh, wenn ich jetzt denke, es ist ein schönes Auto, dann mache ich was Böses. Es ist ja so, da ist Weisheit von Menschen drin, die Gott in ihn hineingelegt hat. Vielmehr natürlich, wenn wir die Schöpfung betrachten. Und so können wir verschiedene Beispiele anführen. Aber wenn ihr nochmal dieses Bild der Ehe euch vor die Augen führt. Ich denke, jeder von euch hat mal den Wunsch zu heiraten. Es bedeutet zu sterben. Es bedeutet, sich aufzugeben. Es bedeutet, in den Tod zu gehen. Und das ist mit ein Grund, warum heutzutage viele Ehen scheitern und unglücklich sind, ist einfach der Egoismus, weil Menschen nicht bereit sind, zu sterben. Ich habe geheiratet, meine Aufgabe, und ich tue sie wirklich gerne, ist meiner Frau zu dienen, ihr Freude zu machen, ihr gut zu tun. Und das ist genauso das Ziel und das, was meine Frau täglich praktiziert in unserer Ehe. Aber es hat sie ganz viel gekostet. Und so ist es auch in unserem Leben mit Jesus. Das kostet uns viel. Das kostet uns, dass wir wirklich uns aufgeben, dass wir wirklich unser eigenes Ich in den Tod geben. Aber es schenkt uns unheimlich viel. Und wir haben auch in diesen Tagen schon dieses Wort gehört, am Ende der Gruppenarbeit. Ich glaube, das steht in Lukas 17. Nee, Entschuldigung. Ich schlage es gleich nach. Oder ich zitiere es, versuche so zu zitieren. Da sagt Petrus, sieh Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Und das haben wir ja auch bei diesen Männern Gottes gesehen. Sie hatten einen reichen Lohn. Ihr habt dann mehrmals am Ende von den Vorträgen gesagt, sein Leben hat sich gelohnt. Bei Maria, ihr Leben, weiß ich, ob es gesagt wurde, sage ich jetzt, ihr Leben hat sich gelohnt. Da ist Segen dahinter, da ist sehr viel dahinter. Aber es kostet einfach diese Voraussetzungen. Da führt kein Weg dran vorbei. Stellt euch mal vor, Jesus wäre auf diese Welt gekommen und hätte dieses Gebot oder diese Möglichkeit, die ihm der Vater eingeräumt hat, wieder in den Himmel zu gehen. Er wäre diesen Weg gegangen. Stellt euch vor, wie diese Welt aussehen würde, wenn sie überhaupt noch existieren würde. Was für ein Elend. Das wäre wirklich die Hölle auf Erden. Aber Gott sei Dank, er hat es nicht gemacht. Obwohl dieser Weg schwer war. Und eine Bibelstelle, die diesen Weg beschreibt, und schon länger her, als das auch zu mir gesprochen hat, wo ich gesehen habe, das ist ein Weg, den Gott auch von mir nicht erwartet, aber um eine Belohnung zu bekommen, auch sehen möchte, dass ich diesen Weg gehe. Und das beschreibt Paulus in Philipper 2, vom 5. Vers lese ich mal ein paar Verse. Da steht, Philipper 2, Vers 5. Vielleicht liest man von euch jemand bis Vers 10. Nee, bis Vers 11. Vielleicht schön laut. 5 bis 11. Philipper 2.
Und
Schaut mal, in Vers 9 steht, darum hat ihn Gott erhöht, weil Jesus sich erniedrigt hat, weil Jesus gehorsam war, weil Jesus wirklich den Willen des Vaters getan hat, auch wenn es wirklich ein schwerer Weg war, darum hat ihn Gott erhöht. Schaut mal, Jesus hat doch im Alten Testament existiert. Und jetzt im Neuen Testament, wenn wir zum Beispiel Daniel, ich weiß nicht mehr genau, welches Kapitel es ist, lesen, wo ihm Jesus erscheint, das ist eine ziemlich ähnliche Beschreibung, wie Jesus dem Johannes auf Patmos erschienen ist. Aber dort wird nirgends gesagt, dass es Jesus war. Und so war der Name Jesu verborgen. Die Propheten haben zwar auf Jesus geweissagt, auf einen Messias, auf einen Ratgeber, auf einen Held, auf einen ewigen Vater und so weiter, aber der Name Jesus war nicht bekannt. Wie ist er bekannt geworden? Indem, dass Jesus gestorben ist. Und deswegen sagt Jesus auch zu uns, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Schaut mal, wie viele Menschen heute noch davon profitieren. Und allein wenn wir Paulus nehmen als einen der treuesten Nachfolger Jesu, was sein Leben bewirkt hat, wie Gott ihn gebraucht hat. Da ist kein Physiker, kein Naturforscher, kein intelligenter oder überintelligenter neben ihn zu stellen. Und ich dachte auch in der Vorbereitung, wie ich glaube, es war ein Physiker, der irgendetwas erfunden hatte, gesagt hat am Ende von seinem Leben. Und er hat wirklich Entdeckungen gemacht und Dinge erforscht, hat gesagt, ich habe den Eindruck, dass ich mit meinen Erforschungen die Welt nicht verbessert habe. Obwohl er sich einer Sache hingegeben hat. Und auf der anderen Seite sehen wir Paulus als einleuchtendes Beispiel, der sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Sehen wir, was der Lohn des Sterbens ist? Oder ein anderes Beispiel aus Matthäus 19, Vers 21. Da geht voraus die Geschichte vom reichen Jüngling. Und dieser junge Mann, ich glaube im Markus-Evangelium heißt es, als er so über sich erzählt hat, Jesus, was er schon alles getan hat, steht drin, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Das heißt auch, ich kann es jetzt nicht die Bibelstelle nennen, Gott nennt uns auch seine geliebten Kinder. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Aber er hat ihm eine Sache, er hat in sein Herz geschaut und hat ihm gesagt, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und weiter unten steht dieser Vers, den ich vorher gesucht habe, wo Petrus fragt oder sagt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird dir dafür? Was bedeutet das? Dass jeder von uns alles verkaufen soll? Wir haben die Tage mit Helmut gesprochen und er sagte, schau mal, bei Johannes Markus war es so, er hat sein Haus nicht verkauft, weil wir lesen, gebetet wurde für Petrus, als er im Gefängnis war. Aber andere haben es gemacht. Aber sie haben es freiwillig gemacht. Ananias und Sapphira, als kurz bevor über sie Petrus sozusagen das Todesurteil gesprochen hat oder Gott durch Petrus es gewirkt hat, hat Petrus gesagt, ihr hättet es behalten können, du hättest das behalten können. Deswegen, diese Freiwilligkeit ist wirklich wichtig. Wenn wir für den Herrn etwas hingeben, dann deswegen, weil wir es gerne tun. Und nicht, weil ich eine Checkliste abhake. Oder nicht, weil ich für mich denke, na, dann bin ich ein besserer Christ. Die Hingabe erfolgt aus Liebe. Ich sterbe für mich aus Liebe. Ich verzichte auf etwas aus Liebe. Nur in diesem Fall war es einfach so, dass Jesus in das Herz dieses jungen Mannes geschaut und hat gemerkt, der liebt sein Reichtum. Und deswegen sagt Jesus auch an anderer Stelle, wer nicht absagt allem, was er hat. Das heißt ganz einfach, wenn wir uns Gott weihen, dann legen wir alles hin. Unser Geld, unser Auto, unsere Begabungen. Ich bin verheiratet und wir haben ein Kind zusammen. Sie gehören Gott, sie gehören nicht mir. Ich habe sie Gott geweiht, mein Leben und alles, was ich habe und bin. Aber ich habe das freiwillig gemacht. Jesus hat mich dazu nicht gezwungen. Und ich möchte, dass ihr das einfach mitnimmt. Auch aus dem Wissen heraus, dass wir einfach ohne Gott nichts können. Dass unser Dienst Gott nicht wohlgefällig sein kann, ohne dieses Sterben. Und da möchte ich ein paar Gedanken sagen. Es war gut, dass Victor heute dieses Thema Nachfolge auch davor hatte. Weil wenn wir Johannes 12 weiterlesen, wir schlagen nochmal auf Johannes 12. Wir haben ja die Verse schon gelesen. Ich nehme nochmal den Vers 26. Da heißt es, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Seht ihr, hier sagt, wer mir dienen will. Wieder die Freiwilligkeit. Willst du dienen? Das, was wir heute gehört haben, Victor hat das auch gesagt. Nicht um Menschen zu beeindrucken, sondern, oder sozial zu sein, sondern um aus Liebe zu Jesus. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Das heißt, die Voraussetzung für einen Dienst, ob klein oder groß, ob scheinbar oder unscheinbar, ob vor Menschen oder im stillen Kämmerlein, die Voraussetzung für Dienst ist Nachfolge. Und Nachfolge ist wiederum verbunden damit, dass wir uns selbst verleugnen und das Kreuz nehmen und sozusagen Jesus in den Tod folgen. Ansonsten bleiben wir wie dieses Weizenkorn alleine. Wisst ihr, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich könnte man diese Stunde, mir kamen zwei Gedanken, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber einerseits habe ich mir gewünscht, dass wir diese Stunde einfach entweder mit Singen verbringen, weil es mehrere, ich habe mit Sicherheit nicht alle Lieder entdeckt, ich habe ein paar nachgeschlagen und die eher so aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. Es gibt einige Lieder, die über Nachfolge sprechen und die so viel aussagen. Und ich glaube, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Irgendwie hat mir aber doch Gott ein paar Gedanken aufs Herz gelegt, dass ich sie mit euch teile. Aber vielleicht seid ihr mal mit einer Jugend, mit eurer Jugend zusammen oder vielleicht auch mal alleine, dann nehmt einfach mal das Liederbuch und lest einfach die Lieder über Nachfolge nach. Nur ein Lied, ich glaube Nummer 314 ist es, da heißt, meinen Heiland höre ich rufen. Da heißt es, ich nehme kurz das Buch. Da heißt, meinen Heiland höre ich rufen, meinen Heiland höre ich rufen von des Gnadenthrones Stufen, nimm dein Kreuz und folge mir. Das ist nur ein Lied, oder das Lied 199, ich habe jetzt nur die erste Strophe gelesen, ich will einfach vielleicht euch ein paar Nummern nennen, das ist natürlich dann euch überlassen, ob ihr das einfach für euch nochmal verinnerlicht. Lied Nummer 199, ich will folgen dir, mein Heiland, was mein Teil auch sein mag hier, wo du hingehst, will ich folgen, folgen, treulich Heiland dir. Und da heißt es auch im sechsten Vers, wenn gar Todesfluten rauschen, kalt und tief sie nahen mir, du gingst auch durch seine Wogen unerschrocken, folg ich dir. Das kann man jetzt gar nicht zusammenfassen, aber ich habe das einfach euch gesagt, weil ich das wirklich, ja, sozusagen ernsthaft auch darüber nachgedacht habe, zumindest, dass wir mehrere Lieder singen. Eine andere Möglichkeit, die mir einfach eingefallen ist, oder ein Gedanke, der mir kam, wir hätten diese Stunde einfach auch mit Gebet verbringen können. Einfach, Entschuldigung. Einfach damit, dass wir das ernst nehmen, was Jesus hier sagt. Gerade diesen einen Vers, und ich habe das einfach euch versucht, bildhaft zu zeigen. Habt es euch versucht, bildhaft zu zeigen mit dem Weizenkorn. Weil, wisst ihr, Gott hat das uns als Jugend aufs Herz gelegt. Ich bin Gott sehr dankbar dafür. Es ist zuerst mal nur ein Anliegen. Und dann haben wir auch angefangen, dafür zu beten. Ich habe das auch, ich werde es gleich sagen, ich habe es auch, glaube von Robert letztes Jahr gehört. Ich meine, es war die, vielleicht war es sogar die Telefonkonferenz, die erste vielleicht, oder eine der Folgekonferenzen nach den letzten Jugendbibeltagen, wo er gesagt hat, dass viele junge Leute das Gefühl haben, nach diesen Jugendbibeltagen irgendwie in so ein Loch zu fallen. Es ist ja vielleicht ein bisschen wie auf dem Berg der Verklärung, hier ist gut sein, hier hört man Gottes Wort, hier singt man zusammen, hier kann man mit Freunden beten und vor allem die, die mit einem Verlangen da sind, Gott zu dienen, Gott näher zu kommen, das ist, glaube ich, wirklich eine Oase. Und so geht es nicht nur euch, sondern auch uns. Aber was ich meinte, dass wir einfach angefangen haben, dafür zu beten, dass Gott etwas Echtes und Nachhaltiges wirkt. Und bevor ich das euch sage oder gesagt habe, ist es einfach ganz neu ein Schrei in meinem Herzen geworden. Und ich bin Gott auch dankbar, dass wir einfach auch als Brüder dieses Gebetsanliegen einfach teilen, dass diese Jugendbibeltage, und ich möchte es auch euch weitergeben, und das Gebet ernst nehmt, wenn ihr es euch am Herzen ist, wenn es dir am Herzen ist, dass Gott durch dein Leben, durch deinen Wandel die Welt verändert. Wenn du willst, dass andere gespeist werden durch das Brot, das du austeilst, dass dir wirklich ein Anliegen ist, dann bete einfach dafür mit. Jesus hat einmal gesagt, ich glaube, das steht in Lukas 12, bin mir nicht sicher. Ich bin gekommen, um ein Feuer auf der Erde anzuzünden. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. Ich kann leider die Bibelstelle nicht auswendig sagen. Aber ich möchte es einfach euch mitgeben. Ich möchte mit euch einfach dieses Anliegen teilen. Das ist einfach mein Anliegen, weil es zu mir gesprochen hat. Gott mir neu gezeigt hat, wie sehr er sich einfach wie sehr Gott einfach Echtheit mag, wie sehr Gott echte Liebe möchte, wie sehr Gott eine echte Liebesbeziehung möchte. Nicht ein Checklisten-Christentum, nicht ein Form-Christentum. Ihr seid mit viel oder wenig Fragen gekommen, das ist auch gut so, wir werden morgen die Fragestunde haben. Aber nur als Beispiel, wieder das Beispiel der Ehe. Wenn ein Mädchen eine junge Frau heiratet, wenn eine junge Frau heiratet, aus Liebe, aus der Sicherheit, dass es Gottes Wille ist, dann wird sie sich nicht damit beschäftigen, was kann ich alles noch behalten? Und euch beschäftigen so viele Fragen, was ist denn alles erlaubt? Was darf ich denn noch, um doch noch irgendwie Christ zu sein? Obwohl das Wort sagt, fliehe die Lüste der Jugend, flieh vor der Sünde wie vor einer Schlange, beschäftigt noch zu oft euch als Jugend diese Frage, was ist erlaubt? Was ist okay, was ist nicht okay? Natürlich gibt es Dinge, und die Bibel spricht darüber, über Fragen, über Dinge des Gewissens, das ist richtig, darüber muss man sprechen. Was ich jetzt meine, sind einfach Dinge, wenn wir wirklich Jesus lieben, dann lassen wir sie gerne. Ich habe nur gestern bei den Jungs die EM angesprochen. Das ist dann nicht ein Zwang, auf etwas zu verzichten. Das ist einfach die bewusste Entscheidung aus Liebe für etwas Besseres. Und letztendlich entscheidet sich eben gerade darin, ob wir bereit sind zu sterben, ob wir Christen im Original leben oder nicht. Und es ist wichtig, ich habe ein paar Tage, bevor die Jugendbibeltage angefangen haben, mir einen Vers auch besonders lieb gewonnen, der in 1. Chronik 29 steht. Unsere Jugendlichen müssen sich's wieder anhören. Aber es ist ein wirklich tiefer Vers. 1. Chronik 29, Vers 17. Da heißt, sagt David, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Und Ralf hat das gestern in seinem kurzen Zeugnis erwähnt und letztendlich bestätigt es auch das hier, was David sagt. Auch wieder hier, wenn wir ganz natürlich im Leben stehen, wir werden versucht, wir stehen im Glaubenskampf. Und das wurde mir auch die letzte Zeit so groß. Was mache ich mit meinen Problemen? Was mache ich damit, wenn ich mit einer Sache nicht klarkomme? Was mache ich, wenn ich irgendwie in einem Kampf stehe, wenn ich nicht weiß, soll ich rechts oder links? Was mache ich, wenn ich vielleicht irgendwo keinen Sieg erlebe? Was mache ich damit? Und das ist das Wunderschöne. Ich gehe einfach zu Jesus. Und dazu möchte ich euch einfach abschließend ermutigen. Das Leben mit Jesus ist so schön, weil er uns versteht, weil er uns liebt, weil er in unser Herz hineinsieht. Und es ist so schön zu erleben, dass das, was ich nicht schaffe, Jesus in mir schafft. Das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens, das ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens, das ist das Geheimnis eines wirklich gottgeweihten Lebens, zu wissen, dass Jesus es in mir tut und dass nicht ich mich abrackern muss, dass nicht ich derjenige bin, sondern Christus in mir. Paulus hat es wiederholt gesagt, dass Christus es in ihm gewirkt hat. Er sagt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er sagt und zählt auf, was er alles getan und alles, was er erlitten hat. Und dann sagt er, aber es war nicht ich, das war die Gnade Gottes in mir. Und ich möchte euch einfach heute ermutigen, zum einen nicht aus eigenen Kräften zu kämpfen, sondern dafür zu beten, dass Gott ein echtes Wollen schenkt. Ein echtes Wollen. Denn Gott wirkt das Wollen und Vollbringen. Das ist ein Wort Gottes. Das steht da fest wie ein Fels. Gott wirkt es. wenn du dafür betest. Es heißt in Jakobus, glaube ich, ihr habt darum nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich dachte die Tage auch über das Volk Israel nach und ich habe gemerkt, es ist ein Stück weit sogar, nicht ein Stück weit, sondern es ist eine große Verunehrung Gottes. Und deswegen hat Gott das ganze Volk Israel in der Wüste sterben lassen, weil sie nicht geglaubt haben, dass Gott ihnen Sieg schenken wird. Versteht ihr, wie schlimm der Unglaube ist? Es ist nicht dieser Gottlose, der spottet oder der vielleicht über Gott lästert. Natürlich ist es auch eine Lästerung. Das heißt, jede Sünde wird ihren Lohn empfangen. Aber auch der Unglaube, dass Gott dich und mich dazu befähigt, durch seine Gnade ein Leben zu leben, das wirklich schön ist, ist schön im göttlichen Sinn, erfüllt, gesegnet, dass Gott dich gebrauchen will. Und indem du nicht glaubst, verurteilst du dich selbst. Aber das ist nicht Gottes Plan. Das ist nicht Gottes Wille. Sondern er möchte, dass dein Leben wirklich blüht. Das Land Kanaan ist nicht nur eine Luftblase. Das ist nicht nur ein Traum. Sondern Gott möchte, dass ich das wirklich liebe. Aber dann nicht, wenn ich es mit halbem Herzen mache. Dann nicht, wenn ich halsstarrig bin, genauso wie das Volk Israels war. Dann nicht, wenn ich meinen Unglauben nicht beheben lasse. Und nochmal, wir müssen es nicht tun. Wir können es nicht tun. Gott hat gesagt, auch da einmal beim Volk Israel, ich will für euch streiten, ihr sollt stille sein. Aber nimmst du dir die Zeit, um still zu werden? Du hast jetzt diese Tage die Chance und die Möglichkeit, die Gott dir einräumt, stille zu werden. Aber wenn es für dich die Priorität ist, hier zu sein, um vielleicht für dich eine Freundin zu finden, junge Männer, dann wird Gott dein Gebet nicht erhören. Ehe ist etwas Wunderbares, aber es ist dann wunderbar, wenn es von Gott geführt und geleitet ist. Lasst euch das sagen, das ist eure Sache, was ihr damit macht. Aber wenn ihr wirklich erfülltes und gesegnetes Leben wollt, dann geht es nur, wenn wir uns wirklich dem Willen Gottes beugen und ihn gerne tun. Und ich liebe diesen Vers, wo es heißt, dein Willen, mein Gott, tue ich gerne. Und ihr habt es mir schon manchmal gewünscht und anderen gewünscht, dass wenn man etwas tut, weil man Gottes Willen erkannt hat, dass man wirklich es gern tut. Wieder, ich will es tun. Ich tue etwas gern, dann, wenn ich es freiwillig tue. Gezwungen ist nicht gern, sondern gezwungen. Und wenn ich wieder sage, Checkliste, ich will etwas abhaken, dann ist das Zwang, dann ist das halt eine Ordnung und ich muss mich daran halten. Aber es ist nicht das bewusste Sterben. Es gibt zu diesem Thema natürlich noch viel, viel mehr zu sagen und ich weiß, dass ich darüber so ziemlich wenig verstehe und weiß. Aber das, was mir Gott geschenkt hat, habe ich euch weitergegeben mit Gottes Hilfe. Und ich wünsche, dass Gott zu dir persönlich einfach gesprochen hat und dass Gott dich persönlich anspricht und persönlich in deinem Herzen einfach einen Wunsch einfach geweckt hat. Und ich möchte einfach mit dieser Frage schließen. Möchtest du ein Nachfolger sein? Amen.